für mich ist wichtig, dass man bei allen Stakeholdern mal die Erkenntnis hat, dass die Stadt von gestern eine andere ist. Von den 100% der Menschen, die rumliefen, waren 90% zum Einkaufen in der Stadt gewesen. Das ist definitiv vorbei. Ich sage provokant, der Kunde wird an für sich in den nächsten Jahren unser größter Lieferant werden. Mich dahingehend, dass er uns seine Secondhand, seine gebrauchten Sachen zurückgibt. Wir den auch in einen Verkaufsprozess wieder reinbringen und hier auch vielen Menschen, Kunden, Kunden auch Produkte zugänglich machen, die sie vielleicht sich vorher nicht leisten konnten. Wir sind aber sich der Überzeugung, wenn ein Mensch in ein Geschäft kommt, dann möchte er das Persönliche.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Heute zu Gast im Podcast Andreas Bartmann, Geschäftsführer Globetrotter. POS gestern, heute, morgen. Diesen Claim werde ich mit dem Branchenkenner durchleuchten. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Dank an unseren Supporter des Monats, Umdasch. Umdasch, The Storemakers, zählt zu den führenden Ladenbauunternehmen Europas mit zahlreichen Kompetenzen von Design und Ladenbauplanung bis hin zu General Contracting und Digital Retail gestaltet Umdasch außergewöhnliche Erlebniswelten für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Globetrotter, 1979 von zwei Abenteurern in Hamburg gegründet, ist einer der größten Outdoor-Händler Europas. In seinen 22 Filialen und dem Online-Shop finden Outdoor-Fans ein breites Sortiment aus den Bereichen Hiking, Trekking, Travel and Everyday Outdoor. In den Erlebnisfilialen, City-Stores und im Online-Shop werden rund 50.000 Artikel von 500 Marken angeboten. Globetrotter hat schon früh einen Omnichannel-Ansatz verfolgt und auch heute gelten die Hamburger in vielen Bereichen als Pioniere. Einige Beispiele. In den Werkstätten, in denen nahezu alle Filialen sind, werden Kleidungsstücke repariert und so ihre Lebensdauer erhöht. Globetrotter hat ein beachtliches Second-Hand-Sortiment, offline und auch online. Wie auch viele Baumärkte den Verleih von Werkzeugen anbieten, kann ich bei Globetrotter Schneeschuhe, eine Kindertrage oder ein Familienzelt ausleihen. Kürzlich eröffnete Globetrotter einen Store in Bonn, für den nahezu das gesamte Inventar des Vormieters, ein Elektronikmarkt, übernommen wurde. Welches Umfeld benötigt eine Globetrotter-Filiale? Ist der Verkauf von Secondhand-Ware eher Marketing oder wird daraus auch ein Business Case? Und mit welchen technologischen Entwicklungen beschäftigen sich die Hamburger? Ich freue mich auf die Insights von Andreas Bartmann, Geschäftsführer Globetrotter. Hallo Andreas, willkommen in unserem Studio, willkommen in unserem Podcast.
Hi Caro, grüß dich.
Ich fange den Podcast zur Einstimmung immer gerne mit ein paar schnellen Fragen an. Das mache ich jetzt auch heute. Globetrotter oder Globetrotter?
Also als Kosmopolit müsste ich Globetrotter sagen, aber ich bin überzeugter Hanseat, gebürtiger Hamburger und da heißt es für mich immer Globetrotter.
Ich sage auch Globetrotter, sehr gut. Euer Slogan, unser Herz schlägt draußen. Inwiefern schlägt dein Herz draußen?
Ja, schon immer ganz groß, weil wir haben Hobby zum Beruf gemacht und unsere Leidenschaft ist vom ersten Tag bis heute und auch insbesondere meine immer das Draußensein, die Natur, das Reisen. Und das ist an sich das Schönste, wenn man das mit Gleichgesinnten dann auch beruflich verbinden kann. Und insoweit schlägt mein Herz rund um die Uhr dann für das Thema Outdoor und Globetrotter.
Was war so deine letzte Reise, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher ist?
Also ungewöhnlich ist in diesem Frühjahr ein Traum, den ich mir erfüllt habe, auf die Galapagos-Insel zu fahren und Machu Picchu zu besichtigen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und diese Tierwelt, die Naturschönheiten zu erleben. Und das sind so Reisen, die man einmal im Leben macht. Und ich freue mich, privilegiert zu sein, sowas machen zu dürfen. Und habe da einfach sehr nachhaltige Eindrücke noch.
Das klingt wunderbar. Hast du so ein Favorite Outdoor-Gadget, also etwas, ohne das du nicht reist?
Ja, ab und zu tendiere ich jetzt, eine Mini-Espresso-Maschine mitzunehmen, dass ich auch in der Wildnis den Kaffee genießen darf und kann, den ich sonst gerne trinke. Und da gibt es mittlerweile ausgefeilte Themen und das nehme ich an, was ich mir gerne mit.
Eine Karriere im Handel von der Fläche ins C-Level, was ja auch deinen Werdegang beschreibt, immer noch möglich nach deiner Einschätzung?
Definitiv. Also wenn man Spaß an dieser Materie hat, kann man an für sich gar keinen anderen Weg gehen. Mhm. Die Begeisterung für das Thema Handel, wenn das im Herzen schlägt, ist das eine Möglichkeit. Und Ich glaube, es gibt auch kaum eine Branche, wo man so schnell und so tolle Karrieren sieht und erleben darf. Und wenn ich letztendlich mein Umfeld ansehe und das ganze Management-Team, ist das immer so dieser vorgeschriebene und gelebte Weg, der auch gut funktioniert dann.
Mhm. Du bist ja jetzt gut 40 Jahre bei Globetrotter, hast nach deinem Studium auf der Fläche gestartet. Hast du nie überlegt zu wechseln?
Ehrlich gesagt, nie. Wir haben sehr schwierige Zeiten gehabt, sehr komplizierte. Wir haben Veränderungen, Strukturveränderungen, aber die Begeisterung für das Unternehmen, für diese Branche war immer so hoch, dass ich an und für sich zwar viel anderes gesehen habe, auch mich mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmen ausgetauscht hat, aber jedes Mal mit Freude wieder zu unserem gegangen bin und sagt, toll, dass ich hier arbeiten darf. Dann.
Was waren so rückblickend die schwierigsten Zeiten?
Die schwierigsten Zeiten waren sicherlich vor 10, 15 Jahren, als wir in eine wirtschaftliche Schieflage kamen, wo wir auch letztendlich ganz intensiv über die Zukunft Globetrotter nachdenken mussten und auch eine Entscheidung getroffen haben, hier in neuen Strukturen nach vorne zu gehen. Wir sind ja eine GmbH, inhabergeführte GmbH gewesen und sind jetzt in eine Konzernstruktur. Es hört sich großtrabend an, aber es ist ein sehr tolles Unternehmen, die Phoenix Outdoor, mit der wir einfach sehr verbunden waren, auch unser stärkster und größter Lieferant, sind dort aufgegangen und das war absolut die richtige Entscheidung. Aber die Emotionalität jetzt von der totalen Selbstständigkeit im eigenen Unternehmen als angestellter Geschäftsführer war ein gewisser Sprung. Aber es hat sich gezeigt, dass das gar nicht so viel anders ist. Und die Emotionalität ist jetzt da auch abgeflacht. Und ich bin dann wirklich wie am ersten Tag noch begeistert bei der Sache. Dann.
Nicht ärgern, ändern steht bei dir im LinkedIn-Profil, habe ich gesehen. Bist du deswegen auch in so vielen ehrenamtlichen Positionen?
Nicht nur das, aber das war eines meiner ersten Managementkurse, wo ich einen ganz tollen Referenten, einen tollen Lehrer hatte. Das ist schon jetzt über 30 Jahre her. Und den Leitspruch habe ich mir sofort angenommen und der funktioniert nach wie vor gut. Denn das sehe ich bei vielen, die sich immer aufregen, echauffieren über Dinge und letztendlich in der Lage sind, das auch zu ändern. Dann, denn gerade ist das eine sehr entscheidende Managementdevise, wo ich einfach auch, wenn nicht ich, wer denn dann sonst, auch danach gelebt habe und wenn mich was aufgeregt hat oder Sachen sich letztendlich nicht so entwickelt haben, wie ich wollte, habe ich gesagt, pack es an, ändere das, dass es auch schön für dich und für alle ist. Und das ist eine Devise, mit der ich an für sich das Unternehmen groß gemacht habe und auch im Unternehmen lebe dann.
Sehr cool. Ja, das sagt man uns Deutschen ja auch so nach, ne? Dass wir so gerne nörgeln. Wir werden ja im Laufe des Gesprächs ausführlich über Globetrotter sprechen, aber in Kürze. Was ist das Besondere an Globetrotter?
Das Authentische, dass wir an für sich hier immer unseren Wurzeln treu geblieben sind, unsere Ehrlichkeit, das Stehen hinter dem Unternehmen, hinter dem Unternehmensgedanken. Und was mir sehr wichtig ist, dass wir hier auch sehr, sehr intensiv die DNA der Nachhaltigkeit im Unternehmen wirklich leben und auch umsetzen. Denn ich sehe es an vielen Unternehmen, wo gerade dieses sehr, sehr wichtige Thema ein bisschen oberflächlich und auch marketingmäßig gemacht wird. Und für uns ist es an für sich ja erstmal ein wichtiger Bestandteil dahingehend, dass die Natur, die Umwelt letztendlich unsere wichtigste Bühne ist, also auch letztendlich unser Arbeitgeber für uns und für unsere Kunden. Und wir an für sich das hier so verinnerlicht haben im Unternehmen. Und das ist an für sich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, der nur in wenigen Unternehmen auch so umgesetzt und gelebt wird.
Auf das Thema Nachhaltigkeit werden wir immer wieder zurückkommen in diesem Gespräch. Ich hatte mir überlegt, als ich wusste, okay, Andreas Bartmann kommt in den Podcast, worüber kann ich denn mit diesem Branchenkenner sprechen? Und deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme diesen Arbeitstitel POS gestern, heute, morgen. Auch weil ihr mit euren sogenannten Erlebnisfilialen so einen hohen Standard setzt. Was fällt dir zu POS gestern ein?
Zum POS gestern fällt mir Durchschreibeblock und mechanische Registrierkasse an. Das ist aber sich immer so das Thema, wenn ich unsere Auszubildenden begrüße und sage, Mensch, als ich vor 40 Jahren in der gleichen Situation war wie ihr, ich bin am Unternehmen neu angefangen, habe gestartet, gab es so viele Selbstverständlichkeiten gar nicht. Es gab kein Handy, es gab keinen Computer, das höchste der Technik war ein Telefon. Und es funktionierte trotzdem, sehr gut. Und es funktionierte eben anders. Und das ist an sich diese spannende Sache, dass man wirklich in so einem doch verhältnismäßig kurzen Zeitraum von 40 Jahren so viel Technologien erleben durfte, dass wir relativ schnell kleine IT-Lösungen eingeführt haben. Ich habe darauf auch meine Diplomarbeit geschrieben, beziehungsweise meine damalige Masterarbeit, dass ich einfach auch mal angefangen habe, es muss eine Möglichkeit geben, auch so die Digitalisierung voranzutreiben. Und dann natürlich in den 90er Jahren diesen wahnsinnigen Hype, diese wahnsinnige Entwicklung des Internets, was uns natürlich auch stationär komplett verändert hat, eine ganz andere Transparenz, also auch einen Markt dargestellt hat und im weiteren Step natürlich uns auch geöffnet hat, einen Absatzkanal des Versandes zu entwickeln. Und wenn ich mir die Geschäfte von früher und heute angucke, ist natürlich so, dass wir eine relativ lange Zeitphase hatten, große Emotionen in die Geschäfte zu bringen.
Hattet ihr eigentlich von Beginn an so große Geschäfte?
Ja, also wir sind ja gestartet mit 120 Quadratmetern in einer Ausfallstraße, wo man normalerweise kein Geschäft aufmacht und haben dann einfach sich schon den ersten Sprung auf eine Fläche von 1000 Quadratmeter geschafft, längst im ersten Stock hinterm Bahnhof, was auch nicht so der Bringer war. Aber dann für uns war und für sich nach etwa 20 Jahren der erste Step in Berlin, wo wir dann tatsächlich den ersten großen Flagship mit über 4000 Quadratmeter hatten. Das haben uns alle damals verrückt genannt und geheißen und sagen, für diese Nischenbranche und dieses besondere so ein großer Laden, das kann nicht funktionieren. Das hat wunderbar funktioniert und war so die Initialzündung für alle 7 anderen großen Häuser gewesen. Zugegeben, auch jetzt reicht es für Deutschland. Wir brauchen auch schon ein großes Einzugsgebiet und haben deshalb also auch kleinere Einheiten in der Richtung entwickelt im Bereich 1000 Quadratmeter, die auch sehr gut laufen.
Werbung. Werde mit uns Retail-Expert. 5 Tage Handelsexpertise aus Forschung und Praxis. Unsere Weiterbildung zum EHI Retail-Expert startet ins 4. Jahr. Wenn du dir schon mal einen zahlenbasierten 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen wolltest, dann melde dich für unsere Weiterbildung an. Es erwartet dich ein kurzweiliger Mix aus Studienergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und Gastbeiträgen von ManagerInnen aus dem Handel. Alle Infos, Alumni-Stimmen, Schedules, Speaker und Anmeldungen auf unserer Webseite www.ehi-lab.org. Den EHI Retail Expert gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, abgestimmt auf eure Bedürfnisse und Fragestellungen. Was zeichnet euren POS heute aus? Welche Strategie verfolgt ihr damit? Ihr habt ja auch diese 3 verschiedenen Ladenkonzepte. Ich bin ehrlich, immer wenn ich hier beim Globetrotter in Köln bin, denke ich immer so wie beim Phantasialand, boah, wie rechnet sich das? Da muss man ja eine Menge Kohle verdienen, dass man überhaupt erstmal die Miete und die Energiekosten drin hat. Also was zeichnet euren POS heute aus? Welche Strategie verfolgt ihr?
Also wir haben an sich immer schon ein sehr stringentes Ziel verfolgt und da zeichnen sich die alten wie neuen Konzepte gar so viel anders aus. Wir versuchen, die Digitalisierung im Hintergrund zu lassen. Mhm. Wir haben ja mal so Entwicklungen gehabt, wo man einfach ganz viel Bildschirme, PCs, Computer, Self-Services, elektronische Umkleidekabine und hatten. Aber ich und wir sind aber sich der Überzeugung, wenn ein Mensch in ein Geschäft kommt, dann möchte er das Persönliche, das möchte es kommunizieren, das Zwischenmenschliche, die Chemie zwischen Menschen, reden, sprechen, fühlen, alles letztendlich ansprechen. Und soweit haben wir an für sich die Digitalität immer im Hintergrund gelassen und sind an für sich aber auch jetzt von den ganz großen Erlebnisfaktoren, wie wir sie auch mal hatten, wie sie funktioniert hatten, ob das Kälte- und Klimakammern waren, Höhenkammern, große Wasserareale. Gut, hier haben wir sie noch in Köln, weil da passt es noch, aber auch für Neubauten haben wir es nicht gemacht. Mhm. Einerseits aus energetischen Gründen, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz auch nicht mehr gemacht haben. Und haben an für sich jetzt den Shift ganz klar zu Services gemacht. Wo wir einfach sagen, wie kann ich Menschen begeistern, in Geschäfte zu kommen? Wie kann ich sie anregen, dass sie sich letztendlich auch begeistert fühlen, in die Stadt, in ein Geschäft zu kommen? Und da ist für uns gerade das Thema Repair und Care für hochwertige Produkte entscheidend, das Thema Secondhand entscheidend, also immer eine Begegnung zu schaffen mit dem Produkt. Das ist ja immer ganz witzig, das liebste Kind des Deutschen, das Auto, jedenfalls für viele. Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn ich ein Auto kaufe, dann achte ich auch darauf, wo kann ich meine Wartung machen, wo kann ich Services machen, wo habe ich Ansprechpartner. Mhm. Das ist letztendlich in vielen Bereichen des Handels noch nicht so gegeben. Und wir merken einfach, wie gut das ankommt, wenn ich einfach ein hochwertiges Produkt kaufe, dass ich auch das gleichzeitig mit einem Service verkaufe und diesen auch garantiere und sicherstelle. Das wird durch die Kunden sehr, sehr stark genutzt. Und insoweit haben sich natürlich auch unsere Flächen hinbewegt zu großen Reparaturwerkstätten, zu Reinigungs- und Aufbereitungsecken und Ebenen. Wir haben ein ganz großes Zentralzentrum in unserer Logistik in Ludwigslust, wo wir alles dann zusammenführen für kompaktere Sachen, die wir so vor Ort nicht machen können. Und wir haben auch entschieden, solche Punkte in den Blickpunkt des Kunden zu setzen. Mhm. Denn das ist keine Schmuddelsache oder unangenehme Sache, die im Hintergrund stattfindet. Erstmal sind die Näherinnen und Näher unheimlich stolz, ihre Arbeit zu zeigen, also auch zwischen den Kunden zu sitzen. Die Kunden bekommen ein ganz anderes Gefühl und Werteverständnis für Reinigungsservice.
Also, dass man in die Werkstatt quasi reingucken kann.
Und dass man in der Werkstatt ist, kommunizieren kann und sehen kann. Und dass wir teilweise auch diese Werkstätten in Flächen reingesetzt haben, wo man also, da könnte man auch einen guten Umsatz machen mit einer neuen Marke, mit einer neuen Präsenz.
Euer Second-Hand-Bereich hier in Köln ist ja auch sofort, wenn man reinkommt, links, ne? Also sehr
ja,
prominent.
Und erstaunlicherweise sind das immer die hochfrequentesten Punkte. Man kann da immer solche Hotspot-Analysen machen, beziehungsweise auch Verdichtungsanalysen. Und wir stellen einfach auch fest, dass das immer wieder Punkte sind, die gerne angelaufen werden, wo die Kundinnen und Kunden einmal gucken, was ist da Neues, was gibt es Neues und dann eben auch das als weiteren Anlaufpunkt aus dem Laden heraus sehen. Und es freut mich, dass einfach so ein Konzept jetzt langsam funktioniert. Aber wir mussten auch viel lernen in der Sache. Das ist also schon ein gewisser Prozess, einfach auch sowas auch gut handeln zu können.
Aber ich kann es total nachvollziehen. Ich habe Fjällräven-Jacken, die sind wirklich teuer, mehrere hundert Euro. Und dann habe ich natürlich auch ein Interesse daran, ne, dass ich die lange tragen kann. Und finde es natürlich total toll, wenn ich sie bei euch reparieren lassen kann oder Teile austauschen lassen kann. Und dann habt ihr eben diesen Bereich Secondhand, online und offline. Sind das denn auch Services, aus denen ein Businessmodell wird?
Das ist ja die Kunst dann am Ende auch, zumindest ist nicht nur Geld zu tauschen und seine Freude zu haben, sondern auch einen neuen und zusätzlichen Ertragsfaktor für ein Unternehmen zu generieren. Mhm. Und wir stellen schon fest, dass wir im klassischen Retail-Bereich eine gewisse Sättigung haben. Das bleibt aus der Demografie und dem Wettbewerb gar nicht aus. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, mit welchen Geschäftsmodellen und Konzepten wird man in der Zukunft sein Geld verdienen. Ich sage provokant, der Kunde wird an für sich in den nächsten Jahren unser größter Lieferant werden. Nämlich dahingehend, dass er uns seine Secondhand, seine gebrauchten Sachen zurückgibt. Wir den auch in einen Verkaufsprozess wieder reinbringen und hier auch vielen Menschen, Kunden, Kunden auch Produkte zugänglich machen, die sie vielleicht sich vorher nicht leisten konnten. Und die trotzdem einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Wir verbinden das ja auch mit Garantie und Gewährleistung. Und insoweit haben wir neue Kunden und ich finde es für mich persönlich auch extrem befriedigend, weil wir lieben das Thema Zirkularität, die uns allen gut stehen würde und stärker zu Gesicht stehen würde. Denn ich, wie viele andere Manager, sind für sich über viele Jahrzehnte so sozialisiert worden, dass Erfolg immer mit Umsatzwachstum definiert war. Und wenn ich mit einer Marke einen guten Umsatz gemacht habe, die erfolgreich lief, dann wurde Erfolg daran gemessen, wie viel Prozent mehr ich im nächsten Jahr mache und wie viel im darauffolgenden und im darauffolgenden. Und irgendwann wird man sich bewusst, dass diese Schraube ein Ende hat, dass es so nicht mehr weitergeht. Das geht in die Verdrängung, das geht auch in Rückwege rein und irgendwann funktioniert diese Entwicklung in der Form nicht mehr. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier Wege finden, Produkte, die wir letzten Jahre in den Markt gebracht worden sind, wieder zurückzuführen, aufzubereiten, ist das, glaube ich, auch letztendlich für unsere Natur, für unsere Umwelt ein sehr guter Dienst. Ich weiß, dass es sicherlich nicht alle erfreuen wird. Auch die Marken sind natürlich eher darauf bedacht, wieder mehr zu produzieren im nächsten Jahr. Aber auch da muss ein Umdenken stattfinden. Und da kann weniger manchmal mehr sein. Und deshalb setzen wir auch ganz stark langfristig auf dieses Konzept dann.
Man kann ja bei euch auch Sachen leihen, ne? Das finde ich zum Beispiel auch total nachvollziehbar. Ich habe ein kleines Kind, also wenn du auch sagst, ich kann mir dann Sachen leisten, die ich mir sonst nicht leisten kann. Also gerade im Baby- und Kleinkindbereich ist es der Wahnsinn, was man alles aus Merino-Wolle kaufen kann, so in der Art. Ne? Deswegen, ich habe zum Beispiel gesehen, dass man bei euch auch so Tragen leihen kann oder so. Ne? Das ist ja auch total nachvollziehbar und interessant. Ja.
Ja, so im hochpreisigen Bereich lohnt sich das auf alle Fälle. Denn das sind einfach Einstiegspreislagen, wo man einfach sagt, das ist schon für einmal viel, gerade bei Kindern. Die Halbwertszeit ist immer relativ kurz, bis sie dann wieder raus sind. Und da bewährt sich das. Aber es ist trotzdem stark zu sehen, dass ja die Kundinnen und Kunden, die eine Begeisterung für das Thema draußen, fürs Reisen sein, die entwickeln auch eine emotionale Bindung zu ihrem Produkt, zu ihrem Schuh, zu ihrer Jacke, ihrem Rucksack, ihrem Zelt. Man verbindet seine Reiseaktivitäten damit und gibt die auch ungern wieder her. Also man ist, wenn man dort angesteckt ist, auch so ein bisschen freakig und sagt, das ist also meine Ausrüstung, mit der ich also tolle Reisen gemacht habe, tolle Erlebnisse hatte. Und das war, und das sind ganz witzige Erkenntnisse, dass man auch so im Rahmen der Kulanzregelung und der Service- und Reparaturthematik mal sagt, ja, du kriegst Neues, es ist kaputt dann. Und sagt er, nee, ich möchte es repariert haben, ich möchte es in Ordnung gebracht haben. Und dachte, dem Kunden tut man was Gutes, wenn er dann eben neuen Schuh oder eine neue Jacke oder einen neuen Rucksack bekommen. Also nee, ich möchte das schon behalten, das soll nur heil gemacht werden.
Ja, das ist ja wie bei Kindern. Aber
das muss man natürlich können dann. Und wir können es mittlerweile.
Okay, das sind interessante Ausprägungen. Welche Standorte sind für euch denn interessant? Hier in Köln seid ihr ja beispielsweise mitten in der City, also 2 Kilometer hier vom Studio entfernt. Muss es für euch immer eine Innenstadtlage einer Großstadt sein?
Nein, nicht zwingend. Aber wir brauchen Menschen, die auch im Umfeld leben, also total in der Wildnis, sofern wir sie in Deutschland noch haben, sehe ich es ein bisschen schwer. Also wir merken auch, dass wir in Stadtbereichen, in Ortsbereichen so unter 200.000 Menschen nicht mehr funktionieren. Beziehungsweise da müssen wir ein starkes Händlerumfeld haben, dass dann überhaupt noch welche hinkommen. Und soweit fühlen wir uns natürlich schon wohl so in größeren Metropolen oder stark frequenten Einkaufsstraßen. Wir haben aber auch alle Facetten, dass wir auch in Outlets auf der grünen Wiese agieren oder auch eine absolute B-Lage wie hier in der Nähe in Bonn haben, die auch sehr gut funktioniert, war aber nur deshalb, weil die Kunden auch über Jahrzehnte diesen Ort oder diesen Weg und die Region kannten und deshalb hinkommen. Also insoweit gibt es gar nicht so ein richtiges Patentrezept, wo man sagt, da geht's gut und da geht's nicht gut. Denn man muss sicherlich auch eingestehen, dass natürlich je präsenter und attraktiver eine Lage ist, muss ich natürlich auch gegen die Mieten gegen anarbeiten und dementsprechend auch Umsätze generieren. Und es ist immer ein bisschen leichter, 8, 9 oder 10 Euro Quadratmeter Miete zu erwirtschaften oder wenn ich mich dann in 30, 40 Euro bewege, da wird die Luft schon sehr dünn.
Ja klar. Wenn du jetzt gerade schon Bonn ansprichst, das ist ja dieser Resync-Store von euch, ja. Richtig? Vielleicht kannst du da auch noch mal 2, 3 Sätze zu sagen, weil das ja auch super interessant, ja.
Ja, das ist, gehört aber sich auch so ein bisschen zum Werdegang der Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass man natürlich immer in Flächen, in Objekte reingekommen ist. Köln ist letztendlich auch ähnlich gewesen, dass man hier ein kleinteiliges Einkaufszentrum hatte. Und dann der Ansatz war, erstmal eine Flasche Wein am Abend zu trinken. Und man hat gesagt, was machen wir jetzt? Und hat tolle Projekte entwickelt. Und die Projekte liefen daraus hinaus, alles raus, alles verändern und alles neu. Also eine komplett neue Projektentwicklung, eine massive Entkernung und Umstrukturierung des Objektes, was natürlich einerseits sehr viel mit Kosten zu tun hatte, auf der anderen Seite aber auch unter Nachhaltigkeitsaspekten immer wieder sehr starke Bautätigkeiten, neue Regale, neue Technik bedurfte. Und da kam ich in einen Laden rein, der nicht in unserer Branche war. Das ist Konrad Elektronik gewesen, die eben auch.
Das ist etwas, jetzt der in Bonn, ne?
Der in Bonn, die etwas andere Sachen verkaufen. Und dann, ich stehe da und sage, das kann's doch nicht sein. Der Laden war noch komplett eingerichtet und die Ware war raus. Dann, das kann doch jetzt nicht sein. Die geben ihr Einzelhandelskonzept aus, das jetzt alles rauszunehmen und wegzuschmeißen. Und da habe ich mit dem Geschäftsführer geredet und habe gesagt, pass mal auf, lass das alles drin, wir übernehmen das so und brauchst dich um nichts zu kümmern. Dann, er guckte mich unglaubwürdig an und sagte, ja, geht in Ordnung, machen wir so dann. Dann kam ich so ein bisschen mit schlotternden Beinen nach Hamburg zurück und sagte, Mensch, jetzt erzähl mal, was du da machen willst. Und hatte dann vermutet, jetzt ist der Alte total beknackt an, was er da für eine Idee hat. Aber der Funke ist sofort übergesprungen. Dann.
Ja.
Und alle haben gesagt, das ist doch eine coole Sache, dass wir jetzt einfach mal aus dem Bestand für die völlig anderen Sachen alles zusammenführen, aufbereiten und einen neuen Laden raus generieren. Und ich muss sagen, es ist nicht billiger. Also das ist jetzt keine Thematik, dass man sagt, dadurch spare ich jetzt Investitionen, sondern
gerade das
Aufbereiten und Verändern hat natürlich auch sehr, sehr viele Facetten auch des Handwerklichen, was damit reinläuft. Aber wir haben es dadurch erreicht, einen wunderschönen Laden auch darzustellen, auch für hochwertige Produkte im textilen Bereich zu generieren. Und wo der Kunde einfach sagt, das sieht gut aus, das gefällt uns und hier vorne fühlen wir uns auch wohl dann. Und am Strich haben wir eben auch mit der Maßnahme über 100.000 Tonnen CO2 eingespart. Und es war mir auch wichtig, das auch nicht so ein bisschen zu sagen, wir machen mal einen nachhaltigen Laden, sondern hier haben wir mit einem Institut zusammengearbeitet, hier auch in Bonn zusammen, die das sehr akribisch aufgenommen haben. Und die IPEA, die haben an für sich bis zur Schraube, bis zur lackierten Oberfläche alles erfasst und alles, was dann neu und imitiert worden ist, auch zusammengefasst und haben auch gesagt am Ende, das hat wirklich was gebracht. Und dann war für mich das Ganze auch rund. Ich musste allerdings nur in einer Sache nachgeben, auch wenn da Beleuchtung drin war und eine gute LED-Beleuchtung, hatte man mich überzeugt, dass die LED-Technologie schon wieder so weit vorangeschritten war, dass man gesagt hätte, also wenn du jetzt zwar Refurbished-Anlagen nimmst, das ist zwar ganz nett, aber unterm Strich verbrauchen die so viel mehr Energie, dass es dann neue Strahler mit der neuen Technik in der Bilanz dann besser sind. Und soweit haben wir noch 2-3% an Investitionen und Material dann mit neuen Strahlern versehen. Aber ansonsten vom Teppich über die Regale ist alles beim Alten geblieben. Und zeigt auch, wie vielfältig auch Handel sein kann und wie man auch komplett neue Konzepte angehen kann.
Das wäre ja cool, wenn das mehr Händler machen würden. Ne? Wenn das vielleicht irgendwann auch mal ein Standard werden würde.
Wir gehen da auch mittlerweile ganz anders ran, auch bei neuen Standortakquisen. Weil wir haben natürlich die Situation, dass wir im Moment eine sehr unerfreuliche Entwicklung in Sachen Insolvenzen und Schließungen haben. Teilweise kommst du in Laden rein, die einen sehr guten Zustand haben, vor 3-4 Jahren gut renoviert worden sind und komplett eingerichtet worden sind. Wie lief das in der Vergangenheit ab? Die Läden wurden dann geräumt, der Mietvertrag zurückgegeben und dann kamst du in einen geräumten Laden und hast ihn wieder hergerichtet. Wenn man jetzt in einem frühen Stadium ist, kann man natürlich einfach sagen, lass das doch drin. Und wir haben teilweise auch sehr, sehr tolle Modegeschäfte und Brandstores, wo man einfach sagen kann, das muss nicht alles neu gemacht werden, sondern mit dem Inventar, mit dem Bestand kann man auch unter dem eigenen CI neue Geschäfte generieren. Und auch das bedarf eines Umdenkens einfach auch, wie man künftig Flächen sinnvoll bewirtschaftet und auch letztendlich auch darstellen kann.
Jetzt hast du ja ganz häufig das Thema Nachhaltigkeit schon angesprochen. Was ich mich gefragt habe, in den 80er, 90er Jahren, hat man da auch schon das Wort Nachhaltigkeit im Kopf gehabt und gedacht, oh, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen sein?
Ja, vielleicht indirekt, aber nicht so gezielt, auch strategisch gezielt und auch mit bilanzierten Zahlen, dass man auch sagt, so was schaffe ich hier tatsächlich? Und man muss ganz ehrlich sagen, der Markt hat dafür überhaupt noch nicht die Reife gehabt. Dann. Wir haben relativ früh mit Greenpeace ein Kooperationsprojekt in der Zeit gehabt, wo wir einfach mal gesagt haben, wir nehmen Produkte, die diesem Standard entsprechen. Reparierbarkeit, hohe Qualitätsstandard, nachhaltige Produktion, nachvollziehbare Produktion. Also das, wo wir heutzutage gesetzlich drüber reden, auch gesucht und es gab sowas auch schon. Aber die Sensibilität und die Bereitschaft war bei den Kunden überhaupt nicht gegeben. Und ich möchte das plakativ vielleicht mal an der Firma Ortlieb machen. Die stellen ja hier in Deutschland sehr hochwertige Fahrradtaschen her und haben dann einfach auch gesagt, wir sollten dazu nochmal ein Parallelprodukt, weil die auch teilweise ein bisschen kritisierte Materialien haben, mit anderen Materialien, auch noch mit anderen Komponenten, Sorten rein, also auch dann mit Greenpeace und Ortlieb zusammen so ein Produkt entwickelt. Und das Produkt war teurer, liegt in der Natur der Sache. Und dann war die Tasche eben 20, 30 Euro teurer, statt 149 kostet sie 179, 189. Und ja, die ernüchternde Erkenntnis war an für sich, dass die Umsatzzahlen so marginal waren, also auch trotz Marketing und Darlegung sind an für sich nur so Core-Freaks da hängen geblieben und gesagt, ich kaufe es, aber es ließ sich nicht kommerzialisieren. Und das hat sich schon jetzt massiv geändert, dass schon wesentlich kritischer hinterfragt wird. Und wenn ich dort keine klaren Antworten geben kann, werde ich an für sich auch ganz schnell von den Kunden ausgebremst.
Vielleicht noch eine Frage zum Thema Standort. Was erwartest du von einer guten Stadtentwicklung? Also auch die Stadt, in die er reingeht, das Umfeld in der Stadt ist ja wichtig. Zum Beispiel gibt es jetzt bald wahrscheinlich Castings für Straßenmusiker in Köln. Was ist da für dich wichtig in der Stadtentwicklung? Hast du vielleicht auch Positiv- oder Negativbeispiele?
Also für mich ist wichtig, dass man bei allen Stakeholdern mal die Erkenntnis hat, dass die Stadt von gestern eine andere ist oder war, als dass sie morgen sein wird. Mhm. Die klassische Stadt, so wie wir sie als Händler verstehen oder als Händler auch erlebt haben, ist, man ging zum Einkaufen in die Stadt.
Zum Shoppen,
ja. Und da wurden früher, in meinem Alter wurden die Kinder geschnappt und dann ging man sonnabends dann zu C&A in die Mönckebergstraße und dann wurden die Kinder eingekleidet und man konnte sagen, also von den 100% der Menschen, die rumliefen, waren 90% zum Einkauf in der Stadt gewesen. Das ist definitiv vorbei, sondern die Stadt ist mittlerweile ein Erlebnisort geworden, der sich aus ganz vielen Komponenten zusammensetzt. Und insoweit ist die Frequenz von gestern nicht mehr die von heute. Und die Bedürfnisse letztendlich der Menschen ist auch eine andere geworden, sondern man will sich sehen gewerden, man will essen gehen, man will Kultur, man will einfach auch Kulisse genießen, sich mit Freunden, mit Familie treffen und das ist eine große Entertainment-Bühne geworden und die Qualität muss eine Einkaufsstraße, muss eine Innenstadt auch abliefern und für mich ist das Paradebeispiel in der Corona-Zeit November, Dezember gewesen, als wir dann tatsächlich eine Schließungsanordnung nach wie vor für Gastronomie und Hotellerie hatten, Kultur, und wir im Einzelhandel aufmachen durften. Mhm. Und ich wäre glücklich gewesen, wenn ich hätte schließen dürfen. Aber ich durfte ja nicht schließen, weil ich hatte eine Betreiberpflicht durch meine Mietverträge. Es gab auch keine Unterstützungshilfen und sagte, du musst deinen Laden aufmachen, mit dem Erfolg, dass nichts los war. Mhm. Das hat einfach gezeigt, was die Menschen einfach von einer Stadt erwarten, sondern diese Vielfältigkeit dann. Und wir haben es in Schweden gesehen, da ist es anders gelaufen, hat es dann auch funktioniert. Aber insoweit ist meine Erwartungshaltung bei allen Stadtentwicklungsprojekten einfach dahingehend, dieses Ganze zu verstehen, für eine Bühne, für eine Aufenthaltsqualität zu sorgen, aber auch zu begreifen, dass ich nicht mehr jede Stadt in Deutschland retten kann. Denn wir werden und wir müssen uns von gewissen Einkaufslagen verabschieden, auch in Kleinststädten verabschieden. Damit meine ich nicht den Lebensmitteleinzelhandel, also die Nahversorgung, die muss stimmen und auch älteren Menschen dann gegenüber muss ich einfach die Möglichkeit haben, auch Familien, die dann auch beruflich eingebunden sind, einkaufen gehen zu können. Aber zu glauben, dass ich in jeder Stadt noch ein tolles Einkaufserlebnis haben werde mit möglichst vielen Fachgeschäften, die Zeit ist vorbei und ich bin der Meinung, lass uns dann lieber auf eine gute Stadt konzentrieren, alle Aktivitäten dort auch reinbringen, dass sie gut funktioniert und angenommen wird. Also ich mich dann im Umfeld noch mit 4, 5 kleineren Standorten dann abkämpfe, die dann einfach auch fast gar keine Chance mehr haben, sich zu entwickeln. Dann, wir finden ja auch gar keine Betreiber mehr, die da auch ins Risiko gehen, solche Geschäfte dann auch zu generieren. Dann. Und da tun wir uns im Einzelstationären Handel auch keinen Gefallen mit, wenn wir solche Bilder dann noch abliefern. Dann. Und das ist ja auch das, was wir immer sehen, diese leeren Einkaufsstraßen. Dann.
Aber das würde ja schon sehr große Transformationen beinhalten, was du ansprichst. Ne?
Ja, aber die finden ja mittlerweile auch schon statt. Und wir sehen ja auch gerade in den Flächen, dass sich die Flächenanforderungen ja signifikant verändert haben. Gerade diese Leerstände, die jetzt einfach auch durch die Kaufhausschließung entstanden sind, große Häuser im Bereich 5.000, 6.000, 7.000 Quadratmeter in den Innenstädten, die sind immer schwerer zu bewirtschaften. Wenn sie leer sind, sind sie leer, weil sie Mieten sich auch immer schwerer darstellen lassen. Und man geht dann eben auch in die Projektentwicklung dahingehend rein, dass man eben auch das ja breiter aufstellt, dass man sagt, wir haben hier einen Mix aus Handel in unteren Bereichen, aus Gewerbe im mittleren und vielleicht attraktiverem Wohnen im oberen Bereich. Und die Herausforderung, die Situation ist ja auch, dass man über 3, 4, 5 Etagen teilweise wirtschaftlich gar keine Umsätze mehr generieren kann, weil das bricht nach oben schon in einer doch spürbaren Massivität zusammen, wenn ich nicht unbedingt ein Zielpublikum habe, dass ich hier auch durch die steigenden Personalkosten gar nicht mehr in der Lage bin, qualitativ beratend in so einem ganzen Haus tätig zu sein. Dann. Und soweit ist dann auch so, ich mache dann lieber 2, 3 kleinere statt ein riesiges Haus. Schon so eine Entwicklung, die einfach unsere Innenstadt und Immobilienstruktur sukzessiv verändern wird.
Dann. Mhm. Auch wenn wir gesagt haben, wir sprechen über POS, muss man, glaube ich, trotzdem auch über Online sprechen. Ich habe dich ja im Vorgespräch gefragt, wie sich eure Umsätze auf Online und Offline verteilen. Und da wolltest du fast schon gar nicht erst antworten, weil das schon so eine Trennung ist, die eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, ne? Weil ich zum Beispiel jemanden habe, der guckt sich hier in Köln die Jacken ein und kauft sie dann online, ne? Also was bedeutet Online-Kauf, was bedeutet Offline-Kauf? Ich glaube, bei euch sind ungefähr ein Drittel online, zwei Drittel offline. Was ist für dich gutes Omnichannel?
Den Kopf erstmal zwischen On und Offline freizumachen. Sondern ich habe Menschen in einer Region, ich habe eine Dienstleistung, ich habe ein Produkt, was ich anbiete. Und ich nutze alle technischen Möglichkeiten, diese Kunden, diese Menschen anzusprechen und für mich und das Produkt zu begeistern. Und das ist ja auch die Praxis. Der Kunde ist extrem hybrid geworden.
Mhm.
Er informiert sich von zu Hause, kommt ins Geschäft, er bestellt von zu Hause und holt es im Geschäft ab. Er bestellt mal online, er bestellt auch dann wieder nur im Geschäft und geht auch im Geschäft zum Gucken, um sich inspirieren zu lassen. Und wenn ich diese Klaviatur nicht barrierelos aufbaue, dann baue ich mir Brücken im Unternehmen, die schädlich sind. Schädlich deshalb, weil dann auch das Management, die Einzelverantwortlichen in ihren Kategorien denken und dann sagen, das ist mein Umsatz, das ist mein Ertrag und das ist mein Profit. Und wenn ich das einmal aufgebrochen habe und sage, es gibt nur einen Kunden in unserer Region und wir messen Erfolg höchstens daran, wie die Kaufkraftabschöpfung pro Kopf in einer Region ist, dann habe ich es geschafft und setze dann eben alle Möglichkeiten ran, die Kunden anzusprechen. Dann da sind die Kunden mittlerweile auch schon wesentlich weiter als viele Händler. Und wie du eingangs sagst, das tue ich mir immer schwer zu sagen, ja, ich kann natürlich sagen, das eine Drittel ist an Paketen rausgegangen, die anderen zwei Drittel sind an der Kasse dann bezahlt worden. Das ist dann vielleicht erstmal so die alte Denkstruktur. Aber wie sich das Paket generiert hat oder wie sich der Kassenkauf generiert hat, das sagt sowas immer nur bedingt aus.
Mhm.
Und den Kopf sollten wir uns dahingehend auch frei machen dann. Und ich versuche an, was ich auch immer Händler zu motivieren, dahingehend auch zu sagen, es ist nicht so, dass Onlinehandel Paketversand bedeutet. Das muss nicht sein. Onlinehandel heißt auch, sein Geschäft einfach auch zu öffnen, als Warehouse zu öffnen und auch dem Kunden in der Nähe zu zeigen, was ich da habe und was ich nicht da habe. Und ich kann einfach nur sagen, Händler, die nicht in der Lage sind, ihre Transparenz, ihrer Bestände, ihrer Verfügbarkeit darzustellen, uns nicht zu sagen, auch im Internet werde ich gefunden. Die werden bald gar nicht mehr gefunden. Die sterben eben mit ihren Kunden aus. Insoweit ist es natürlich unabdingbar, hier funktionierende Warenwirtschaften und auch funktionierendes Marketing zu haben. Und dann kommen die Kunden auch ins Geschäft. Früher waren es die gelben Seiten, die es dann ja auch nicht mehr gibt, dann oder andere Magazinanzeigen. Heutzutage muss ich eben andere Medien nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen. Und am Ende ist das eine Sache, die auch befruchtend für den rein stationären Händler sein kann.
Was euch ja auch auszeichnet, ist super fachkundiges Personal auf der Fläche. Wenn man so spezialisierte Produkte verkauft, hat man als Kunde ja auch total viel Fragen. Ich habe mal Wanderschuhe bei Globetrotter gekauft. Ich glaube, ich war bestimmt über eine Stunde in der Beratung von jemandem, der auf jeden Fall auch selber wandert. Man hat bei euch dann ja auch die Möglichkeit, auf so verschiedenen Untergründen rumzulaufen. Findet ihr immer noch das Personal ohne weiteres für die Fläche?
Ohne weiteres möchte ich nicht behaupten. Es war schon mal ein bisschen einfacher und man muss natürlich im Recruiting mit dem Umgang und der Suche anders herangehen als vielleicht noch vor einigen Jahren. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir ein sehr spannendes, interessantes Produkt haben, wo ich, wie ich eingangs sagte, Hobby zum Beruf machen kann. Und wir haben aber sich so zwei Strömungen. Wir haben wirklich diese Überzeugungstäter, die einfach wahnsinnig gern reisen, Nerds sind, was das Thema Produkt und Produkte betreffen. Und für die ist es einfach ja, das Himmelreich, einfach auch so in diesem Bereich arbeiten zu dürfen und zu können dann. Ne? Was kein Selbstgänger ist, also es muss auch letztendlich gepflegt werden. Aber wir haben auch viele Quereinsteiger, die einfach sagen, das interessiert mich und die wir infizieren dann. Ne? Die einfach sagen so, ja, im Zelt schlafen, das habe ich noch nie gemacht und Schlafsack und Wandern, das liegt mir an für sich nicht so. Aber die werden angesteckt von der Sache und begeistern sich eben für die Materie und sind dann unheimlich schnell drin in dieser Welt und die Kolleginnen untereinander befruchten sich natürlich auch in der Richtung. Aber wir müssen natürlich auch hier uns im Wettbewerb der Gesamtsituation messen. Und zwar sind es auch Leistungen, Gehälter, Arbeitszeiten, die wir auch darstellen. Und insoweit, ich habe jetzt auch in der Corona-Nachphase da auch gesagt, wir haben ja überall mit verkürzten Öffnungszeiten gearbeitet. Das müssen wir zugeben, dass die Öffnungszeiten im Handel nicht immer die attraktivsten sind. So dieses 20 Uhr und dann Sonnabends und Freitags, wo man da mit anderen unterwegs ist und was macht, dass wir also auch konsequent gesagt haben, also 19 Uhr wird zugemacht. Das war sehr, sehr gut für viele, die einfach gesagt haben, jetzt habe ich auch eine Chance, meine Familie und meine Freunde noch zu sehen. Und habe an dem Rad ein bisschen gestellt. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren, man sieht es auch in den Tarifabschlüssen, auch überproportionale Gehaltsentwicklungen gehabt, wo man auch sagt, so langsam sind die Gehälter auch so ein bisschen angemessen im Bereich, was natürlich auch massiv wieder in die Kostenstruktur eingreift und sagen, so am Ende muss man profitabel sein. Und auch wenn man vielleicht an den Mieten ein bisschen hat eingespart, die Nebenkosten sind hochgegangen, aber die Gehaltskosten und so weit, am Ende des Tages muss ein Geschäft auch Geld verdienen. Und gerade in solcher Transformationsphase ist es umso schwerer, weil man natürlich geliebte Sachen auch aufgeben muss und bis man die neuen erreicht hat, auch eine Übergangszeit braucht.
Und ihr habt Purpose. Das wollen ja auch immer viele. Du hast eben gesagt, die Digitalität stellt ihr in den Hintergrund am POS. Ich glaube, ihr habt zum Beispiel auch kein ESL und SCO, oder?
Nein.
Du bist ja trotzdem total technologieaffin, das habe ich ja schon gemerkt. Welche technologischen Entwicklungen sind denn für dich relevant?
Ich hatte ja gesagt, wie lange ich das mache, und ich dachte so, irgendwann, das kommt nichts mehr. Und das geht jetzt eben so weiter, kleine Veränderung. Aber mich fasziniert das Thema KI und die Möglichkeiten mit dem KI. Und ich vergleiche das absolut mit den 90er Jahren, als das Internet für uns relevant wurde und das Geschäftsmodell auch komplett auf den Kopf gestellt hat. Und die KI wird es genauso machen und wird es schneller machen. Und sie wird uns dahingehend auch helfen, dass wir einfach auch teilweise unangenehme Sachen und auch langatmige Sachen und anstrengende Sachen im Hintergrund automatisieren können, um uns noch mehr auf die Customer Experience, auf den Umgang mit dem Kunden, dem Gespräch mit dem Kunden orientieren können, Technik im Hintergrund halten können. Und wir im Moment an zwei Projekten dort arbeiten. Das ist einerseits das bessere und optimierte Aussteuerung und Disponieren von Waren und Sortimenten. Und es ist für mich immer noch faszinierend, trotz aller Möglichkeiten, wie auch der Handel, noch großer Handel, dort rumstümpert. Das war für mich im letzten Winter nochmal wieder so ein Beispiel gewesen, als es dann wieder erwarten Schnee gab und Kälte gab, was man eine Woche vorher schon wusste, dass es kommt. Und dann bin ich in die Geschäfte gegangen und keiner hatte Streusand, keiner hatte Türschloss in Eiser, obwohl man das wusste. Weil man dann in den Rückspiegel geguckt hat und so, wir verkaufen im Monat, in der Woche so und so viel und so wird viel hingelegt. Obwohl dieses Material bei der Industrie, in den Legern in Deutschland lag. Und wenn man sowas zum Beispiel mit Wetterdaten anfüttert, kann man natürlich viel effizienter dann auch letztendlich Sortimente saisonal bevorraten. Denn nichts ist grausamer in einem Geschäft, wenn ein Kunde reinkommt und sagt, ich möchte es haben. Und ich sage, tut mir leid, kann ich nicht. Und dann noch die Aussage, er kann dir wieder zuschicken. Er sagt, dann zeigt er mir einen Vogel. Und sagt, ja, das hätte ich auch von zu Hause machen können. Und der andere Aspekt ist natürlich auch spannend, dass das viel auch mit Arbeitszeitmodellen zu tun hat. Und wenn wir dann einfach mal wieder so einen schwülen Tag wie heute hier in Köln haben, noch einen Sonnabend, da geht keiner einkaufen in die Stadt. Da sind die Geschäfte leer. Man sagt aber, wie nach klassischen Methoden, am Sonnabend in der Saison müssen so viele Leute im Geschäft haben. Und dann sind die Leute da, sind nicht gut drauf, weil die anderen dann irgendwie zum Badesee gehen dann oder im Garten grillen oder sonst was amüsieren und sagen, oh, das hätte ich auch gerne. Jetzt stehe ich hier rum, sind nicht mal Kunden da. Der Tag geht nicht zu Ende und er ist genervt dann. Ne? Obendrein haben wir noch Personalkosten, die nicht notwendig gewesen sind, weil wir es letztendlich gewusst, dass der Umsatz so signifikant zurückgeht, dass ich auch mit der halben Mannschaft das auch machen kann. Und wenn ich den Leuten sagen kann, pass mal auf, bleib mal bei so einem schönen Tag am Sonnabend zu Hause, dann sagt er, so flexibel bin ich und wenn es mal regnet und schlecht ist, bin ich auch wieder da. All das kann KI. Je mehr man da rumspinnt, also kann man sagen, das eröffnet so viele Möglichkeiten. Und wer da jetzt pennt, der wird an für sich auch wieder ganz hinten am Zug angehängt. Also da müssen wir aufpassen, dass wir den Anschluss auch nicht verlieren. Mega interessant und macht ganz viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Sehr gut. Jetzt haben wir ja über viele Veränderungen gesprochen, Transformationsprozesse, wie müssen sich Städte verändern. Wir haben Bedrohungen angesprochen, Veränderungen im Kundenverhalten. Ich würde gerne mit einem positiven Bild enden. Man könnte ja denken, boah, Nachhaltigkeit, Klimawandel, worum sollen wir uns denn noch alles kümmern? Aber das könnte man ja auch umdrehen, oder? Dass das nachhaltige Narrativ, die nachhaltige Wirtschaft die Lösung sein könnte.
Die sehen wir definitiv. Und das ist ja auch die Herausforderung, nicht wieder in alten Faden zu trampeln und zu sagen, das mache ich so weiter. Und das macht diesen Job und diese Branche auch so hochspannend und interessant. Und sagen, neue Bedingungen, neue Rahmenbedingungen, sich den Herausforderungen stellen und danach sein Geschäftskonzept auszulegen. Und das ist ja auch das, was letztendlich auch mich und viele andere in diesem Job hält. Und zu sagen, oh, dieses tägliche Einerlei, das wird es im Handel nicht geben. Und deshalb ist das einfach ein Plädoyer für diese tolle Branche. Und ich würde mich freuen, wenn noch viel mehr junge Menschen dafür auch ihre Begeisterung finden.
Ja, vielleicht konnten wir mit dem Podcast dazu beitragen. Und für dich geht's jetzt in die Filiale hier in Köln. Machst du da jetzt einen Abstecher hin? Oder
ja, klar.
Wo geht's hin?
Ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen mal wieder persönlich begrüßen und nicht nur immer auf einem zweidimensionalen Bildschirm begutachten. Und das ist mir immer wichtig, dass ich einmal im Jahr auch ein Haus besichtige, immer wieder.
Ja, sehr gut. Andreas, dann vielen Dank für deine Insights hier im Podcast.
Danke, Caro.
Ja, das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und unseren Forscherinnen und Forschern über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.